Sag mal, kennst du den Pflegemythos, Wunden müssen an der Luft trocknen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich kenne auch noch einige andere, über die wir gerne diskutieren können. Denn an manchen Erzählungen ist ja auch etwas Wahres dran. So ein bisschen zumindest.
Sag mal, kennst du das? Du sitzt beim Abendessen mit Freunden, die irgendwas anderes machen, so Medien oder IT oder so. Und sobald das Gespräch auf deinen Job kommt, kippt die Stimmung. Und entweder wirst du so richtig mitleidig angeguckt, als hättest du eine unheilbare Diagnose verkündet. Oder dir klopft jemand auf die Schulter und sagt, toll, dass du das machst, du bist ein Engel. Und weißt du, ganz ehrlich, ich bin weder ein Engel noch irgendwie ein bemitleidenswertes Opfer, sondern ich bin eine hochqualifizierte Fachkraft mit 53 Jahren Lebenserfahrung und einer Ausbildung, die gar nicht so einfach war. Und da geht's darum, dass wir alle diese Mythen und Sachen im Kopf haben. Und warum denkt die halbe Welt immer noch, wir würden den ganzen Tag Händchen halten? Ich sag das jetzt auch bewusst so Windeln wechseln. Und der Sache gehen wir heute mal auf den Grund.
Sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall über deinen stabilen Einstieg hier in die Folge. Vor allem das Ding ist, ich weiß sofort die Situation, die du meinst. Weil genau so geht's mir auch jedes Mal. Entweder du wirst angeguckt und sagst, ja, ich bin Pflegekraft vom Beruf. Boah, das könnte ich ja nicht. Das ist ja so toll, dass du das machst. Wir brauchen Menschen wie dich. Das ist wirklich wunderbar, wo du dann denkst, oh mein Gott, Heiligenstatus irgendwie direkt erfolgt und ab jetzt bin ich jemand Übermenschliches, der richtig Krasses leistet, was anscheinend sonst niemand leisten kann. Oder wirklich dieses, oh mein Gott, die Arme. Wie, die ist Pflegekraft? Furchtbar, was sie alles da machen muss, was sie erleben muss, ist ja furchtbar. So was Normales, wie wenn jemand sagt, ich bin Friseurin, man das so hinnimmt, das gibt's irgendwie nicht.
Ja, und ich finde immer, ihr habt so ein großes Herz, ihr seid so gut zu den Menschen. Und ich denke mir dann so, okay, du hast ein gutes Herz, aber du weißt nicht, wie man zum Beispiel eine Dehydration erkennt oder wie Medikamenteninteraktionen bei 10 verschiedenen Pillen irgendwie miteinander interagieren. Okay, aber du hast ein gutes Herz,
ja.
Musst nicht wissen, wie Wundversorgung bei Diabetes geht oder so. Aber wenn du dann nur ein gutes Herz hast, bist du halt auch eine Gefahr für PatientInnen und für BewohnerInnen, KlientInnen und so.
Ja.
Das wissen halt viele nicht. Und ich hatte mal eine Praktikantin, die war wirklich süß, ne? Die war wirklich niedlich und die wollte immer jeden Bewohnenden umarmen und hat auch jeden ein Kompliment gemacht und war immer so richtig süß.
Klingt aber auch ein bisschen übergriffig.
Ja, aber die war eine Praktikantin,
ja.
So FSJ oder was das war, ich weiß gar nicht mehr, ist schon ewig her. Und als sie das erste Mal dann Blut gesehen hat oder halt mit Ausscheidungen in Kontakt kam, ist sie ständig umgefallen. Und das hat sie nicht auf dem Schirm gehabt. Und auch Schluckstörungen, die hat auch Bewohnerinnen zum Beispiel Apfel gegeben und hat sich aber nicht vorher, also das liegt natürlich wieder an der Leitung und so, an der Führung und an der Einarbeitung, aber das sind so Sachen, die hat dann auch gesagt, ja, der sah so hungrig aus, der wollte den Apfel essen. Aber das sind so Sachen, die einfach zeigen, und es ist jetzt sehr plakativ, dass Nächstenliebe ohne Fachwissen einfach tödlich sein kann.
Ja, und meiner Meinung nach, das ist natürlich schon der erste Mythos, den du jetzt genannt hast. Pflegekräfte haben ein besonders gutes Herz. Nein. Einfach nein. So, Begründung zu Ende. Ja, wir brauchen Empathie. Wir müssen lernen, wie wir uns in die Personen gegenüber von uns hineinversetzen können, wie die sich vielleicht in Situationen fühlen, dass wir entsprechend angemessen reagieren können. Aber ein besonders guter Mensch zu sein, besonders hilfsbereit zu sein, da würde ich fast eher sagen, geh dann bitte nicht in die Pflege, weil das bricht dir das Genick.
Ja.
Das hat nichts mit Professionalität zu tun und auch nichts, das ist garantiert keine Grundlage, um in diesem Beruf gut arbeiten zu können, weil du besonders nett bist. Und ich weiß nicht, also würdest du von dir selber sagen, dass du jetzt besonders netter, herzlicher bist als so andere Menschen, weil du Pflegekraft bist?
Nee, gar nicht. Eher andersrum.
Ich weiß, wie du es meinst.
Es ist eher andersrum.
Aber ich hätte es genau auch gesagt.
Die Empathie im privaten Umfeld ist eher gesunken für, nicht für Erkrankungen, aber für Wehwehchen, sage ich jetzt mal, oder für Männergrippen und Männerschnupfen und sowas.
Ja.
Wo es dann heißt so, ja, nur weil du Krankenschwester bist, hast du gar keine Empathie mehr für mich. Aber ich denke mir immer, wenn ich ein gutes Herz habe, dann brauche ich keinen Tarifvertrag. Ich brauche keine Fortbildungen, aber ich bin Profi, Punkt. Und das ist ein Fundament, was einfach mit Fachlichkeit zu tun hat.
Ja, richtig.
Und ich will, dass wir als Experten wahrgenommen werden und nicht als Hobby-Samariter.
Ja.
Wenn ich, wie du gerade schon gesagt hast, wenn ich mit Empathie und Herzlichkeit, das gehört natürlich dazu, aber das ist halt menschlich. Das sollte jeder Mensch intrinsisch in sich tragen, ein gutes Verhältnis auch zu seinem Gegenüber zu haben. Aber ich muss nicht meine Bewohnenden in den Arm nehmen oder denen noch einen Extra-Tee bringen oder das Fenster 20 Mal auf und zu machen. Das hat nichts mit meiner Professionalität zu tun, sondern das gibt einfach Grenzen. Genauso wie ich nicht den Boden wische. Dafür gibt's Fachpersonen, die das machen. Das hat mit meiner Profession nichts zu tun, mit meinem Beruf. Und das sehen viele einfach nicht. Die denken, es ist so ein Around-Talent. Also eine Pflegefachkraft ist ein Around-Talent. Die macht einfach alles. Aber das, was wir wirklich machen, das wissen die Leute nicht.
Ja, und dabei sind wir halt besonders nett und freundlich, lächeln. Und das Problem ist ja auch einfach, dass das immer noch so, selbst von Arbeitgebenden selber, ja ganz stark kommuniziert wird. Überall siehst du, wenn es zum Beispiel um Stellenbeschreibung geht, um Jobs, die ausgeschrieben werden, lächelt dir das Team entgegen, wenn es überhaupt das Team ist, und alle machen mit ihren Händen das Herzsymbol oder im Hintergrund sind Herzen. Und es ist immer irgendwie darauf bezogen, wir brauchen liebevolle Pflegekräfte, wir haben das Herz am richtigen Fleck. Es wird ja immer wieder daraufhin auch zurückgegangen. Deswegen verstehe ich auch, dass sich dieser Mythos so ganz stark hält. Aber ich kann selber, würde ich auch nicht sagen, dass ich ein besonders über dem Durchschnitt netter Mensch bin. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Das hilft mir in dem Beruf absolut, ja. Menschen zu verstehen, mich in Situationen hineinzuversetzen, so dass ich sagen würde, ich bin jetzt super besonders herzlich und deswegen bin ich in diesen Beruf gegangen, weil ich eben so nett bin und meine Nettigkeit an anderen spiegeln möchte. Nee, definitiv auch nicht. Ja, ist auch wirklich eins der größten Mythen und Klischees, die mich auch wirklich, wirklich stören. Nicht, dass die Leute diesen Mythos haben, sondern dass wir aus der eigenen Berufsgruppe das so weiter reproduzieren. Immer und immer und immer wieder. Und dass dann halt selber dann immer so gesagt wird, ja, ich bin nett und freundlich und ich mache gern was mit Menschen und nee.
Gibt's da, gab's nicht sogar mal eine Kampagne oder Kampagnen, so Pflege mit Herz und sowas?
Bestimmt.
Ich sehe das auch manchmal auf ambulanten Pflegedienstautos, die bei mir hier sind. Pflege mit Herz.
Ja, richtig.
Engel Stefanie, ich sag das jetzt einfach so. Mhm. Pflegedienst Engel Stefanie, wo ich mir denke, puh, ist schon heftig. Aber das Ding ist, dass die Gesellschaft ja nicht weiß, was in der Pflege los ist. Das ist ja auch unsere Aufgabe, der Gesellschaft zu zeigen oder zu sagen, so hey, ne, wir sind ein wirklich sehr hochprofessioneller Beruf und wenn wir unsere Profession nicht ernst nehmen, dann kostet das Leben.
Ja.
Das ist sehr hart, aber das ist so. Und es gibt so viele Mythen. Wir hatten ja auch mal eine Kampagne zusammen, wo wir so Mythen entkräftet haben mit jungen Menschen, die gerade noch in der Schule oder kurz vor den Ausbildungen standen. Und das meiste, was wir gehört haben, da haben wir alle, also es waren, glaube ich, 10, waren es mehr wie 10?
12, glaube ich.
15? Ich weiß gar nicht mehr. 12?
12, glaube ich. Ja, schon ein bisschen her.
Was war das meiste, was die gesagt haben?
Dass man in der Pflege quasi nichts richtig machen muss, außer Menschen zu helfen, nett zu denen sein, denen Essen zu geben, die zu waschen und denen auf die Toilette zu helfen. Das war sehr, sehr häufig genannt. Und Punkt 2 war, dass man da gar nichts verdient. Mhm. Dass man ganz miese Arbeitsbedingungen hat und gar nichts verdient. Da würde ich tatsächlich auch direkt anknüpfen wollen mit dem Mythos. Mhm. In meinem Fall, also wenn ich im öffentlichen Dienst tätig bin, TVÖD, da die Pflegetabelle, ich auf einer regulären Station bin, also noch nicht mal intensiv oder ZNA oder irgendwas, sondern einfach in P7 eingruppiert werde, so dieser Standard, sage ich mal. Dann mit meinen Erfahrungsjahren wäre ich dann so in Stufe 3 eingegliedert, vielleicht auch 4, aber nehmen wir jetzt mal in Stufe 3. Dann bekomme ich 3.600 Euro in Vollzeit plus dann die Schichtzulagen. Mhm. Da kannst du mir dann ja jetzt nicht sagen, dass man da so super wenig verdient. Ja, ich weiß, woher die Kritik kommt. Für das, was wir da leisten müssen, was wir für Aufgaben übernehmen, passt das, die Verantwortung, die wir übernehmen, passt das Gehalt nicht zu dem, was wir da leisten. Aber so per se ist das ja nicht wenig Geld.
Genau. Ich habe auch was, wenn man als Pflegefachkraft 2026 in Vollzeit arbeitet, mit Zulagen für Nächte, Sonntage und Feiertage, dann hat man wirklich oft ein Brutto, dass so manche Bachelor-Absolventen, zum Beispiel im Marketing oder so.
Ja, auf jeden Fall.
Die träumen da zu Beginn einfach nur davon. Und das Problem ist, wie du gesagt hast, nämlich nicht das Geld an sich, sondern die Belastung im Verhältnis zum Geld.
Ja.
Wenn ich 40 Stunden arbeite und für 60 Stunden Energie verbrauche, dann fühlt sich jedes Gehalt einfach zu wenig an, weil es in keiner Relation steht.
Ja, und auch die Verantwortung, die man da ja auch oft trägt. Darüber brauchen wir jetzt gar nicht so weit diskutieren. Gab es ja schon zig Diskussionen drüber. Aber ich denke auch, es ist zu plakativ ausgedrückt zu sagen, da verdient man kein Geld. Und das muss man ein bisschen differenzierter anschauen.
Ich hatte mal einen Kollegen, der wollte kündigen, weil er zu wenig verdient hat. Mhm. Und natürlich weiß man als Führungskraft, was die Mitarbeitenden verdienen, weil man weiß, wie lange die im Haus sind und in welche Tarifgruppe die eingruppiert sind. Und dann habe ich ihm das mal gesagt und eigentlich hat er gut verdient, aber der war immer so gestresst und so genervt, dass er sich jeden Tag Essen bestellt hat. Der hat viel online bestellt zum Beispiel, so Frustshoppen und wollte sein Frustlevel damit senken. Und das war dann auch meine Aufgabe als Führungskraft, da sind wir wieder beim Thema vom letzten Podcast, einfach zu gucken, was ist Wertschätzung? Wie kann ich diesen Menschen motivieren oder vielleicht ihm auch ein paar Strukturen mit an die Hand geben? Das merkt erstmal, dass er wirklich gut verdient. Und ich finde, wir müssen aufhören, uns als Geringverdiener zu verkaufen, weil das macht ja den Beruf auch für junge Leute unattraktiv, die eigentlich Bock auf Pflege haben. Ja. Und in den Köpfen der Eltern ist es ja auch drin. Das haben wir auch schon oft gehört.
Ja, das stimmt.
Geh bloß nicht in die Pflege. Meine Mutter hat mir verboten, in die Pflege zu gehen. Mein Vater hat mir verboten, in die Pflege zu gehen.
Ja.
Da verdiene ich nichts. Da habe ich keine Möglichkeiten des Aufstiegs.
Ja, richtig. Ich habe tatsächlich noch einen Mythos mitgebracht, der gar nicht von außen ist, sondern eher von unserer Berufsgruppe intern. Und zwar was Fachliches. Interessiert mich jetzt, ob du das auch schon gehört hast. Wunden müssen an der Luft trocknen.
Oh mein Gott. Ja, da muss Luft dran.
Das habe ich wirklich in den Jahren dieses Berufes auf jeder Station in vielen Settings wirklich regelmäßig gehört. Und nicht nur von den Patientinnen. Die machen das natürlich auch gerne, dass sie dann gerne sagen, oh, muss da noch dieses Pflaster drüber? Da kann doch jetzt noch ein bisschen an der Luft trocknen. Wirklich auch von meinen Kolleginnen.
Mhm.
Wir hatten auch mal einen Arzt, der hat das auch sehr gerne gemacht und dann auch immer gesagt, da können wir das Pflaster jetzt mal ablassen. Ne? Dann kann das noch ein bisschen an der Luft trocknen.
Mhm.
Sorry. An der Luft trocknen. Also ich weiß ja nicht. Natürlich müssen wir ja immer noch mal sagen, das ist ja jetzt auch je nach Wunde. Aber moderne Wundversorgung setzt ja schon wirklich sehr häufig auf feuchte Wundheilung. Wie gesagt, je nach Wundart. Aber das fördert die Heilung. Und an der Luft trocknen, wo potenziell dann irgendwie das alles auch noch verschmutzt werden kann. Heieiei.
Vor allem, wenn eine Wunde mal feucht ist, dann kommt das ja von irgendwo her.
Ja.
Wenn aus einer Wunde Sekret kommt oder was auch immer, dann muss man ja auch erstmal gucken. Und wenn ich das dann an der Luft trocknen lasse und schaffe da wieder ein...
Ja, aber das hält sich ja wirklich hartnäckig.
Ja.
Wunden müssen an der Luft trocknen.
Aber das kommt auch von früher. Guck mal, früher haben Kinderkrankenschwestern zum Beispiel die Babys geföhnt am Popo oder Wunden geföhnt. Es gibt doch dieses, wie heißt denn das, Föhn und heißes Eisen oder Föhn und Eisen oder irgendwie?
Ja, Föhn und Eis, ja. Vom Dekubitus.
Das war doch ganz früher.
Ja.
Man hat früher wirklich nässende Wunden geföhnt.
Ja, genau. Hat man vor allen Dingen beim Dekubitus gemacht. Das, glaube ich, macht wirklich niemand mehr, dass man das ja auch eigentlich weiß. Aber trotz dessen halten sich so eine Sachen wie Wunden müssen an der Luft trocknen dann doch immer noch ganz gerne. Da hätte ich nämlich direkt auch noch ein zweites, was da anschließt.
Mm.
Und zwar, dass wenn man krank ist, dann muss man auch Bettruhe einhalten.
Oh ja, stimmt.
Und das wird auch so pauschal oft gesagt. Ja, aber ich bin ja krank, deswegen muss ich jetzt den ganzen Tag im Bett liegen.
Ich darf nicht einkaufen gehen. Kannst du mir was besorgen? Warum? Ja, ich bin krankgeschrieben.
Wenn das die PatientInnen so sehen und die Menschen, die selber krank sind, okay, da kann ich absolut noch ein Auge zudrücken. Aber ich meine auch aus dem eigenen Kollegenkreis.
Ja.
Ja, der soll sich mal ausruhen, der muss mal ein bisschen liegen bleiben. Und auch da will ich natürlich nochmal sagen, es liegt natürlich immer noch an der Indikation, warum ist derjenige zum Beispiel im Krankenhaus, was hat der für eine Krankheit? Ich will jetzt nicht sagen, jeder muss potenziell immer sofort mobilisiert werden. Aber man weiß ja, dass Immobilität nur maximal negativ ist. Muskelschwund, Delir, Pneumonie, Thrombosen, Obstipation. Meine Güte, ich weiß gar nicht, was ich noch alles aufzählen könnte. Also frühe Mobilisation ist gefühlt in jeder Prophylaxe erwähnt. Sofort zusehen, die Leute irgendwie zu mobilisieren, passiv, aktiv, whatever. Aber komischerweise steht bei den wenigsten Sachen, die Leute sollen erstmal maximal lange liegen, sich möglichst wenig bewegen, am besten gar nicht.
Ich habe ein persönliches Beispiel. Ich hatte vor 30 Jahren fast einen Kaiserschnitt.
Mhm.
Und damals war das noch so, nach dem Kaiserschnitt warst du mindestens eine Woche im Krankenhaus, die ersten 3 Tage.
Mhm. Krass, ja.
Da gab es ja noch diesen langsamen Kostaufbau.
Ja.
Ich meine natürlich Bauch-OP und so, aber nicht Darm oder Magen. Da warst du 3 Tage Drainagen drin, Dauerkatheter drin, 3 Tage. Durftest nicht aufstehen nach dem Kaiserschnitt. Und warst über eine Woche im Krankenhaus. Ich hatte 3 Kaiserschnitte und die sind alle ungefähr so lang her. Und mir ging es immer so schlecht danach. Und wo ich dann selber als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin auf der Geburtshilfe auch war, habe ich gesehen, wie fit die Mütter einfach sind, wenn die auch nach dem Kaiserschnitt, nach einem Tag einfach schon oder am gleichen Tag früh mobilisiert werden und sich dann selber auch einigermaßen ums Kind kümmern konnten, was sie ja auch wollten. Das, was sie nicht konnten, haben wir dann übernommen. Und das war so ein krasser Unterschied. Und das ist einfach so der Punkt. Man sagt immer, wer rastet, der rostet.
Ja, lustiges Sprichwort, aber richtig. Und ich meine, da brauchen wir jetzt auch gar nicht drüber diskutieren, dass natürlich auch die Datenlage, die wissenschaftliche Grundlage, Mobilisation, wenn die zu spät zum Beispiel oder zu wenig erfolgt, dann haben die Leute ein höheres Risiko, wieder zurück ins Krankenhaus zu kommen. Generell, dass die Entlassung verzögert wird, weil die noch nicht so stabil sind. Ganz, 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 ganz vieles hängt damit zusammen. Und es ist einfach super, super entscheidend, Mobilisation. Und wirklich die wenigsten Indikationen, wo man jetzt eben sagt, so derjenige darf wirklich nur liegen. Die gibt es natürlich, aber wie gesagt, für gewöhnlich ist es meist Immobilität eher schwierig. Deswegen auch ein Mythos, den wir da mal abhaken können.
Einen habe ich noch. Das ist ein Mythos und wenn wir einen Podcast aufnehmen, dann haben wir parallel dazu auch immer noch unser Video an.
Ja.
Wir sehen uns gerade und ich bin sehr gespannt auf deinen Gesichtsausdruck.
Da guck aber mal ganz genau gleich hin.
Ich hatte noch nicht mal Zeit, aufs Klo zu gehen. Hm. In der Pflege bist du halt nur am Rennen. Hm. Vanessa schmunzelt.
Ja, ich habe definitiv auch schon 2-3 Dienste gehabt, wo es so wild war, so crazy, dass mir wirklich dann auch am Ende des Dienstes aufgefallen ist, krass, ich muss unbedingt pinkeln und ich war den ganzen Tag überhaupt nicht pinkeln.
Aber die Betonung hier auf nur, in der Pflege bist du nur am Rennen und es gibt nicht mal Zeit für eine Pinkelpause.
Richtig, deswegen will ich auch nochmal sagen, ich rede hier von wirklichen Ausnahmesituationen, die mir in 3 Jahren Ausbildung und 4 Jahren danach in der Pflege passiert sind. Das ist kein täglicher Zustand gewesen. Und auch da möchte ich nochmal ganz wichtig darauf hinweisen, weil wir ja auch vorhin bei Fachkräften waren. Dazu gehört halt auch seine eigenen Grenzen kennen, auf sich selber zu achten, sich selber zu pflegen, wie man immer so schön sagt. Und wenn ich aufs Klo muss, ey, da muss ich aufs Klo gehen. Es müssen so eine, genauso wie auch Pausenzeiten. Es hat Gründe, warum Pausen gesetzlich verpflichtet sind. Wir machen mehr Fehler, wenn wir nicht konzentriert sind, wenn wir nicht mal eine Pause machen, wenn wir nichts trinken, wenn wir nichts aufs Klo gehen und so. Also das hat ja auch was mit Sicherheit zu tun. Und da muss einfach drauf geachtet werden. Das darf wirklich, und selbst Ausnahmen ist scheiße, so wie es bei mir war. Ich will gar nicht sagen, es darf nur eine Ausnahme sein. Auch das sollte man versuchen zu verhindern. Aber natürlich kenne ich das als Berufsangehörige, dass es wirklich wild werden kann. Aber dieses, man hat ausschließlich crazy viel zu tun, immer und überall, kann ich aus meinem pflegerischen Alltag so nicht bestätigen. Ich weiß, alle haben eine andere Arbeitsrealität, andere Einsatzorte und so, aber ich aus meiner Arbeit im Krankenhaus kann das so nicht bestätigen. Aber ich kann bestätigen, dass es mit den Jahren immer mehr geworden ist.
Ja, genau. Aber ich meine nicht diese Tage, wo der Dienstplan wirklich implodiert, wo der MDK vielleicht noch vor der Tür steht, wo vielleicht auch noch irgendwelche Audits sind oder sowas und noch 3 Leute krank sind. Davon rede ich nicht. Das kennen wir alle und in der Pflege ist es einfach so. Aber das ist nicht das Bild, was wir 365 Tage im Jahr haben.
Nee.
Dass wir wie aufgeschreckte Hühner über die Flure rennen, das ist ein Zeichen auch von schlechter Führung.
Ja.
Weil es gibt einen Unterschied zwischen Arbeitslast und Arbeitsintensität. Und oft ist es gar nicht die Menge an Arbeit, sondern einfach die schlechte Organisation, die diesen Stress macht. Weil wenn ich 5-mal ins Lager laufen muss, weil die Handschuhe einfach nicht da sind, wo sie sein sollen, dann renne ich viel, aber ich pflege nicht.
Ja.
Und da müssen wir einfach auch einen guten Unterschied machen. Und ich kenne auch eine Station, da war die Stimmung wirklich am Boden, weil die alle am Rennen waren. Und dann kam mal ein Pflegewissenschaftler und der hat mal eine Woche lang aufgeschrieben, wo rennen die eigentlich hin? Wie sind die Arbeitsläufe auf Station? Der wurde sehr belächelt, weil er ja die ganze Zeit nur mitgelaufen ist und nicht mitgepflegt hat. Aber das Ergebnis war, dass 30% der Laufwege zum Beispiel völlig unnötig war.
Ja.
Die Bestückung in den Wägen, in den Pflegewägen, die war eine Katastrophe. Und die haben das dann geändert und plötzlich war auch mal Zeit für einen Kaffee oder für ein Gespräch mit einem Patienten, mit einer Patientin. Und das ist eine Führungsaufgabe, die Prozesse so zu bauen, dass die Zeit für das Wesentliche bleibt. Weil bei uns war es so, wir mussten PatientInnen auch samstags von der Station zum Röntgen und zum MRT bringen.
Okay.
Wir waren aber samstags nur zu zweit auf Station.
Ja.
Und wir waren auf einer Station, die auch Epileptiker hatten und sowas.
Ja.
Und das kannst du nicht machen.
Ja.
Es war ein Riesenchaos. Diese Wochenenden waren ein Riesenchaos.
Ja.
Bis irgendwann das Haus auch am Wochenende Fahrdienste eingestellt hat.
Ja, richtig.
Und wenn es nur 2 waren fürs ganze Haus.
Ja.
Es war eine Entlastung und da war es ruhiger und da konntest du dich auch mal hinsetzen.
Auf jeden Fall hat das ganz viel auch mit Strukturen zu tun. Und wo wir ja auch schon eingangs bei Professionalität waren und da will ich mich nämlich gar nicht rausnehmen. Ich gehöre auch zu denen, denen das schnell mal passiert. Wir müssen natürlich auch unsere pflegerischen Tätigkeiten im Voraus ein bisschen planen und nicht einfach halt kopflos losrennen und dann stehe ich im Zimmer, ach so, ups, nee, hier muss ich ja noch einen Verband machen, ja, dann laufe ich da nochmal los. Ah, Fotodoku ist ja dran, ja, dann muss ich nochmal loslaufen und die Kamera holen. Oh, na, da muss ich nochmal dies holen, da nochmal das und ah, der hat ja jetzt noch ein MRT, da muss ich noch die Unterlagen holen. Wenn man sich halt im Voraus, bevor man seinen Dienst antritt, bei der Übergabe mal schaut, was stehen für Untersuchungen an, für Termine, was haben die Leute für Bedarfe, dies, das, jenes und sowas im Voraus weiß, dann sucht man sich im Voraus alles zusammen und bestenfalls ist man dann im Zimmer und hat da alles und flitzt halt nicht ständig durch die Gegend. Wie gesagt, mir passiert das nämlich auch ganz gerne mal und dann könnte ich mir nämlich immer selber in den Hintern treten, weil ich dann weiß, das liegt jetzt gerade nur an mir. Ich habe vorher nicht richtig nachgedacht, ich habe auch vorher nicht richtig geguckt, ich bin einfach losgestiefelt, wollte loslegen und die Hälfte halt irgendwo liegen lassen. Und dann bin ich über den Flur geflitzt. Hin und her und hin und her. Das Mist.
Ja, ist so. Aber das ist so Eigenmanagement.
Ja.
Es gibt aber auch zum Beispiel Situationen, du hast eine Reanimation auf Station.
Mhm.
Und dann stehen alle Mitarbeitenden, obwohl schon das Notfallteam da ist, ich spreche nicht von vorher, alle Mitarbeitenden stehen da rum und gucken zu, wie das Notfallteam arbeitet und vielleicht die Pflegefachkraft, der Patient, die Patientin gehört. Und da bleibt alles stehen und liegen außen herum. Die Klingeln gehen, da werden die Auszubildenden hingeschickt und so weiter.
Ja.
Weil halt da gerade mal was Spannendes passiert, so ungefähr. Oder dieses OPs holen, ne? Jeder in seinem Bereich holt seine OPs selber, wenn man das so macht.
Mhm.
Dann hast du aber 20 PatientInnen oder sowas, die noch klingeln, die Bedürfnisse haben. Du bist vielleicht alleine für die verantwortlich und musst noch OPs holen. Das ist ein Strukturfehler.
Ja.
Und wenn man viel am Rennen ist da draußen und wenn diese Tage zur Realität werden, also nicht eine Ausnahme bleiben, dann liegt es an euch, mit euren Führungskräften ins Gespräch zu gehen und das mal aufzuschreiben, aufzuzeichnen und einfach mal zu sagen so, hey, ich habe vielleicht auch einen Vorschlag, weil es kommt immer gut an, einfach mit dem Vorschlag auch dahin zu gehen.
Ja, natürlich. Ich will nur noch mal auf jeden Fall dazu sagen, bevor wir böse Nachrichten kriegen, wir kennen ja den Beruf, wir sind selber Berufsangehörige und wir wissen, dass es ganz stressige Zeiten gibt und ganz stressige Phasen gibt und dass wir da jetzt nichts legitimieren wollen und runterreden wollen, von wegen, reißt euch mal alle ein bisschen zusammen, so stressig ist es gar nicht, ihr müsst nur besser nachdenken. So soll das natürlich auf gar keinen Fall rüberkommen,
nee.
Sondern diese pauschale Aussage, dieser Mythos, als Pflegekraft hast du halt niemals Zeit, immer einen stressigen Dienst, bist nur am Rennen. Auch das vielleicht auch nochmal ein guter Punkt wäre, mal zu schauen, das selber zu reflektieren. Und auch da will ich mich da gar nicht rausnehmen. Ich glaube, manchmal übernimmt man so gewisse Floskeln einfach, die auch im Team gesagt werden, die man in Social Media mitkriegt. Und dann will man ja nicht die Person sein, die sagt, hä, nee, also bei mir ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe auch meinen wilden Dienst, aber eigentlich ist das ganz okay. Weil dann kriegst du ja gleich von allen Seiten auf den Deckel. Aber da irgendwie mal zu schauen oder vielleicht auch mal aufzuschreiben, wie viele Tage sind denn wirklich richtig crazy und wo war es denn eigentlich voll okay? Das schafft, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Blick. Da will ich abschließend auch nur nochmal einen ganz kleinen eigenen Schwank erzählen. Ich habe circa ein halbes Jahr lang jeden meiner Schichten dokumentiert. Habe ich tatsächlich auf Social Media gemacht. Natürlich Social Media konform, ne? Und nichts da 1:1 verraten. Aber dem Ganzen auch immer eine Schulnote gegeben, wie ich diesen Dienst einschätze. Und nach dem halben Jahr habe ich mir jedes Video angeschaut. Da waren ja alle Dienste mit dabei. Und der Durchschnitt war halt befriedigend. Eine 3. Da war halt nicht permanent 6 absoluter Abfuck und ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen. Und ich habe aber auch zu denen gehört, die immer gesagt haben, boah, übel viel zu tun, gar nicht klargekommen. Aber wenn man sich wirklich mal reflektiert und sich das mal anschaut und vielleicht eben auch mal so wie ich in dem Fall das mitdokumentiert und dem Ganzen eine Note gibt, sieht man dann am Ende dann vielleicht doch, dass vielleicht ein anderes Bild die Realität ist, als man das selber dann immer so für sich abspeichert.
Und vielleicht schreibt man sich auch mal die guten Tage, also richtig, wirklich die guten Tage. Wenn man wirklich mal Zeit hatte, mit den KollegInnen im Stationszimmer zu sitzen, an einem Wochenende, keine Ahnung wann, und einfach mal einen Kaffee zu trinken, einfach vielleicht auch mal schon sich früher hinzusetzen als kurz vor der Übergabe. Und ich finde auch, es hilft zu gucken, was ist es denn, was mir so Stress bereitet? Sind es, weil ich so viele PatientInnen habe oder weil ich vielleicht auch Aufgaben übernommen habe oder auch freiwillig übernommen habe oder übernehme, die mir da reinkrätschen? Ich hatte eine Mitarbeiterin, die war aus der Babyboomer-Generation, so nenne ich es jetzt mal, und die hat immer die Küche geputzt. Mhm. Es war aber gar nicht ihre Aufgabe. Und sie hat immer diese Küche geputzt, weil sie das auch damals schon immer so gemacht hat. Und das hat ihr aber einfach Pflegezeit gekostet.
Ja, natürlich.
Und dann ist sie nie fertig geworden und es war immer stressig. Und die war wirklich den ganzen Tag am Hasseln und war auch nie auf Toilette, aber sie hat halt auch Aufgaben übernommen, die nicht direkt mit dem zu tun hatten, was sie eigentlich tun soll. Und wir könnten da Stunden, Monate, Jahre drüber weiterreden. Wir können ja nochmal einen Podcast dazu aufnehmen. Vielleicht auch zu diesen Aufgaben und wie kann ich es vielleicht hinbekommen, dass es ein bisschen strukturierter läuft. Aber ich glaube, für heute sind wir erstmal durch.
Ich glaube auch, obwohl mir natürlich auch noch ein paar Mythen einfallen würden. Aber ich denke, wir haben da schon mal eine nette Auswahl diskutieren können und schauen wir mal, ob sich das vielleicht in naher Zukunft ein bisschen ändert. Und wir hier mit unserem Podcast diese Mythen mal wirklich gnadenlos aufdecken konnten und ein Umdenken anstoßen konnten.
Wichtig ist, wir wollen niemanden angreifen da draußen. Wir wissen, ihr habt alle viel zu tun. Wir haben den geilsten Beruf, den es gibt. Okay. Die Rahmenbedingungen, okay, da können wir drüber reden. Aber der Beruf an sich ist halt wirklich ein toller Beruf. Und es gibt diese Tage, an denen einfach alles doof ist, weil wir haben ja auch noch ein Privatleben, was wir manchmal auch mitnehmen dann in unseren Gedanken. Und ihr macht einen tollen Job da draußen. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Podcast wieder.
Auf jeden Fall. Voll motiviert.
Immer am 15.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.